Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in einem neuen Jahrzehnt, dem Guerilla-Jahrzehnt. Hier ist die neueste Ausgabe, die erste Ausgabe von 2011, Guerilla FM. Wie immer bei uns sind unsere lieben Gastgeber.
Hallo, hier ist Petra.
Und Anthony Owen, hallo.
Die Guerilla Marketing Group www.guerilla.de wisst ihr ja. Und heute senden wir mit einer ganz besonderen Konstellation, nämlich welcher?
Wir sind nicht da, wir sind nur virtuell vorhanden.
Genau.
Wir sitzen ausnahmsweise verteilt an die viele Kilometer von uns weg und wir sitzen auch viele Kilometer von ihm weg und wir sind nur über die Welt des geheimen Internets verbunden.
Und die moderne Technik macht es möglich. Toll.
Genau. Ganz genau. Und wie immer, niemand kann uns finden, niemand kann uns enttarnen. Wir dürfen sagen, was wir wollen, wie wir wollen. Und das machen wir jetzt auch. Worüber reden wir denn heute in dieser ersten Folge im neuen Jahr?
Ja, wir haben 2011 und 2011 ist das Jahr des Vertriebs. So haben wir es ja im letzten Jahr angekündigt und das machen wir jetzt auch. Ich dachte, wir reden über Verkaufen. Marketing haben wir ja anderthalb Jahre jetzt gemacht. Das heißt nicht, dass wir kein Marketing mehr machen wollen, aber wir wollen Schwerpunkt Jahr 2011 ist der Vertrieb.
Okay, übrigens, ich darf ergänzen, es sind zwei Jahre.
Genau.
Es sind fast zwei Jahre, ja.
Am 4. Februar werden wir zwei.
Oh, da müssen wir anstoßen.
Ja, Vertrieb, Mensch, wie fangen wir das an? Ich meine, der Themen, derer ich nicht viel Ahnung habe, waren ja schon genug, aber ihr tut noch ein Großes da drauf.
Oh.
Ja, in der Tat kann ich mit Vertrieb nicht viel anfangen. Ich habe da einfach auch nur Assoziationen. Ich meine, verkaufen tun wir alle täglich, das ein oder andere, beruflich und privat, aber Vertrieb, das klingt ja so wie organisiertes ...
Wie organisierte Kriminalität oder was?
Naja, organisierter Vertrieb eben. Es klingt so nach Fließband so ein bisschen. Es klingt ein bisschen nach Kundenkarteien, nach Rückruflisten und
nach Arbeit. Sprich aus ich, an dich, nach Arbeit. Klingt
da habe ich nichts gegen. Es klingt vor allen Dingen ein bisschen grau.
Grau. Wir können ja versuchen, ein wenig Licht ins Grau zu bringen oder ein wenig Farbe ins Grau zu bringen. Toni, kannst du dich erinnern? Wir haben vor ein paar Jahren mal gesehen eine Dokumentation über die Anfänge des Vertriebs von den Bibelverkäufern auf den Farmen in USA.
Ja, kann mich entsinnen, klar.
Mhm. Und Vertrieb ist ja was es an sich schon immer gab, richtig?
Auf eine Art gab es das schon immer, aber die Thematik hat sich halt verändert. Oder vielleicht sollten wir so anfangen. Es hängt natürlich davon ab, was für ein Produkt habe ich, ja.
Mhm.
Der Reisende, den Petra da meint, der reisende Verkäufer, den gibt es vielleicht 150 Jahre jetzt, solange wie es halt bei der Erschließung Amerikas nicht etablierte Strukturen gab, sondern Farmen und irgendwelche Reisenden, die mehrere Tage von einer Ranch zur nächsten brauchten. Die mussten natürlich jeden Abend was verkaufen, damit sie ein bisschen Geld hatten zum Eintauschen gegen Ware beziehungsweise gegen Lebensmittel. Und demzufolge war das sozusagen der Geburt des reisenden Verkäufers. Ja, das ist, wenn man so will, Handelsvertreters, so wie man es vielleicht heute nennen würde. Und ich glaube, dass es ganz viel damit zu tun hat, was man eben für ein Produkt verkauft. Ja, wir haben ja im letzten Jahr viel über Google AdWords gesprochen. Und wenn man sich das anguckt, dann dient ja die Webseite und viele Dinge, die man so macht, auch im Internet, so anonym das ist, am Ende ja, sind ja in meiner Statistik die, keine Ahnung, 250 Leute, die auf die Webseite zu einem Zeitraum X gehen, das sind ja Menschen. Also ich meine, man vergisst das leicht, ja, das sind dann nur Statistiken, aber es sind ja Leute, die auf meine Webseite klicken, die da landen, wie auch immer ich sie da hinbekomme, und sich mit dieser Seite beschäftigen und einige wenige daraufhin sagen, Mensch, wenn sie das richtige meinen, gefunden zu haben, da rufe ich jetzt mal an, ja? Oder da schreibe ich mal eine E-Mail hin.
Oder bestellen gleich, wenn es einen Online-Shop gibt.
Ja, aber das ist ja was an. Ich meine, und da genau fängt der Unterschied an. Wenn ich jetzt einen Online-Shop habe, bei Amazon gehe ich ja nicht davon aus, dass ich da irgendwo mit irgendjemand reden kann. Da werden die Produkte vorgestellt, da stehen Beschreibungen, Bewertungen, Reviews. Mhm. Das sind physikalische Produkte, die in irgendeinem Lager liegen. Da drücke ich auf den Knopf, ja, bezahle elektronisch meinen Warenkorb und in der Logistik packt dann Amazon das in irgendeinen Lastwagen und die schicken es mir hier nach Hause. Das ist ja eigentlich nur eine Entkopplung von so einer Art Marktplatz in so eine virtuelle Welt. Da ist aber nie ein Mensch persönlich mit mir in Interaktion. Das sind ja eigentlich alles nur Computeralgorithmen, ja.
Und es gibt keine persönliche Beratung in dem Sinne.
Nö, da gibt es eben nur Algorithmen. Da sagt eben so ein Ding, aha, der hat sich vorher ein Fotozubehör gekauft, jetzt zeigen wir ihm noch weiteres Fotozubehör. Mhm. Oder solltest du mal ein Kinderbuch bestellen, obwohl du gar kein eigenes Kind hast, sondern nur als Geschenk, dann wirst du die nächsten Jahre mit diesem Kinderbuch adoptiert, ja. Das ist, glaube ich, das, was da ein Stück weit passiert. Und das ist für mich eine Art von Verkauf, ja. Das ist ein, ja, eigentlich sozusagen ein Verkauf ohne Mensch. Und warum geht das? Weil ich eben sage, naja, das Buch, was ich da jetzt zum Beispiel bestelle, das ist im Buchhandel auch nicht anders. Also das ist eigentlich nichts anderes als der Marktplatz elektronifiziert. Das ist eben leichter, als wenn ich jetzt auf die Suche gehe, welcher Buchladen hat dieses Buch vorrätig, weil Amazon halt holt es aus irgendeinem Lagerplatz oder bei irgendeinem Partner von Amazon aus dem Lagerplatz und schickt es dann auf die Reise. Wenn wir jetzt über Verkauf reden und das, was Andi nicht so schick findet, logischerweise, für viele, die das nicht machen, ist das ja auch so ein bisschen scary, unheimlich, ist dann eben die Frage, jetzt gibt es noch einen anderen Verkauf, nämlich einen persönlichen.
Mhm. Der übrigens ja auch häufiger noch bei Leistungen und auch bei Produkten zum Tragen kommt, richtig?
Ich finde, also häufig fast alle, die heute Dienstleister sind, werden ja ihre Leistungen nicht zwangsläufig, die wenigsten werden das ja über eine Webseite verkaufen.
Genau.
Also die machen vielleicht die Anmoderation über die Webseite, ja.
Genau.
Aber den Rest nicht. Also wenn Andi jetzt seine Podcast-Aufnahmen als Beispiel verkaufen will, dann wird das Verkaufsgespräch wahrscheinlich nicht alleine nur über die Webseite stattfinden, Andi, oder?
Nee, klar, da kann ich nicht sagen, hier klicken und bestellen. Und wir haben ja auch immer das gute alte Beispiel, die Praxis. Da hast du eben, da hat die Webseite einen Vorinformationscharakter, einfach weil es ein so vertrauensbeladenes Geschäft ist, dass das einfach nicht Usus ist, dass du das über eine Webseite machst.
Also absolut richtig, Andi. Du redest von dieser Sache, würde ich auch sagen, dass das Marketingmaterial, ob das eine Webseite oder eine Broschüre ist, dient eigentlich nur dazu, dass bestimmte Vorinformationen abgeklärt werden können. Und dann derjenige, wenn er meint, okay, das ist spannend, mit dem Anbieter in Verbindung tritt.
Mhm.
Und das ist für die meisten Dienstleistungen so. Also die Heilpraktikerpraxis hat genau das gleiche Thema wie ein Tonstudio oder auch wenn man theoretisch sagen könnte, naja, da mache ich einfach einen Tag Tonstudio, 500 Euro, hier klicken, mit PayPal bezahlen. In der Theorie würde das funktionieren, ich glaube in der Praxis nicht. Ja. Mhm. Oder es ist so etabliert, Standardware, dass das funktioniert. Aber da, wo man Mensch braucht in der Interaktion, spätestens dann fängt das Verkaufen an, ja.
Mhm. Naja, im Grunde ist es doch auch das, was man, so kenne ich das eben von Chill oder von der Praxis, was man ja auch ein sogenanntes erklärungsbedürftiges Produkt nennt.
Genau.
Das haben wir ja damals in der Bank gelernt. Ein Bausparvertrag, das kannst du, gut, heute gibt's Videos und alles, aber ein Bausparvertrag ist so ein komplexes Produkt, das kannst du nicht eben mal mit einem Flyer vermitteln und sagen, unterschreiben Sie hier.
Und wir dürfen auch nicht vergessen, gerade Dienstleistung wird ja sehr häufig von Menschen erbracht. Und wir kaufen immer Vertrauen. Und Vertrauen transportiert sich durch den menschlichen Kontakt.
Ich würde sogar sagen, Dienstleistung wird immer von Menschen erbracht.
Oder Maschinen zum Teil. Also oder beiden, ja. So, deswegen habe ich nicht nur ausschließlich Menschen gesagt, ja.
Okay, nee, klar.
Aber in dem Sinne natürlich genau richtig.
So, aber was heißt denn jetzt genau Vertrieb? Bevor wir uns ein Jahr dem Thema widmen oder überwiegend, finde ich, sollten alle und vor allem ich verstehen, wie genau definieren wir jetzt Vertrieb, ohne eine Wikipedia-Phrase zu dreschen?
Ja, also ich, ohne mich vorbereitet zu haben, jetzt eine Definition abzuliefern, für mich ist Vertrieb die Aufgabe, den Interessenten zu überzeugen, zu einer Kaufentscheidung zu kommen oder eben nicht zu einer Kaufentscheidung zu kommen, nachdem er ein Beratungsgespräch mit seinem Verkäufer geführt hat. Also das ist ja einen potenziellen Interessenten zu helfen, die Kaufentscheidung entweder positiv oder negativ zu fällen, bezogen auf mein Produkt oder Angebot.
Mhm. Und ich würde noch ergänzen, Vertrieb ist alles das, was nachdem durchs Marketing der Kontakt irgendwie zu dir kam, alles das, was mit der Kommunikation deiner Produkte und bezogen auf das Interesse desjenigen, wenn er denn eins hat, zu tun hat.
Okay, also platt ausgedrückt könnte das heißen, jemand wieder zurückkommt auf N-Medica, jemand guckt die Webseite an, guckt die Videos an, beliest sich, füllt das Kontaktformular aus, da kommt eine E-Mail in der Praxis an und verschwindet, wird nicht beantwortet. Das heißt, das Marketing hat funktioniert, aber der Vertrieb nicht.
Genau.
Ja, und das ist sozusagen jetzt der Übergang. Ja, es ist, man kann es ja alles hochautomatisiert abwickeln lassen, bis hin zu einer Antwort-Mail. Danke für Ihre Anfrage, wir werden die bearbeiten. Und ab jetzt quasi, Marketing hat funktioniert, wir haben eine Anfrage generiert und alles, was jetzt passiert, ist eben sozusagen in der Hoheit des Vertriebs. Jetzt kann man sagen, solange es noch um Infomaterial geht oder andere Dinge, kann man die alle noch in die Marketingabteilung stecken. Aber die meisten, die uns zuhören, werden ja sagen, naja, ich habe ja die Abteilung Marketing und Vertrieb, die besteht ja im Wesentlichen aus mir, ja. Aber es sind zwei verschiedene Hüte, ja. Das eine ist, ich liefere das, was da ist, und jetzt hat jemand ein konkreteres Interesse, möchte vielleicht mit einem Menschen darüber reden, sich beraten lassen, ob er da an der richtigen Stelle ist und ob das Produkt oder die Dienstleistung die richtige für sie ist, also für die Person ist. Und jetzt muss die Entscheidung gefällt werden, wie geht es denn da jetzt weiter? Und so wie du sagst, wenn jetzt eine E-Mail ankommt und keiner antwortet, dann hat Marketing funktioniert und der Vertrieb hat versagt.
Genau.
Warum ist denn diese Abgrenzung Marketing zu Vertrieb überhaupt so wichtig?
Na, weil Marketing grundsätzlich wenn man mich persönlich fragt, in Zielgruppen denkt. Was immer heißt, eine große Menge Mensch. Das heißt, wir machen eine Zielgruppe und egal wie klein wir die machen, die Zielgruppe besteht nicht aus einem Menschen, den wir konkret meinen, sondern der besteht eben aus einer Gruppe. Ja, alle Geschäftsführer von mittelständischen Unternehmen im Maschinenbau mit weniger als 20 Mitarbeitern. So als Beispiel. Und dann kommt da irgendeine Zahl raus und dieses Segment, Marktsegment oder ein Teil davon regional bearbeitet dann das Marketing mit seinen Maßnahmen. Ja. Oder die Gruppe der Leute, die auf unserer Webseite landen. Ja, die sind uns mehr oder weniger bekannt oder anonym, je nachdem. Und das ist eine Menge. Das ist nicht ein Einzelner. Vertrieb kümmert sich darum, dass eine Organisation und dort die Ansprechpartner, also wenige bis Einzelne, systematisch bearbeitet werden und unterstützt werden bei der Frage, ob es eine Kaufentscheidung, eine positive oder negative für uns gibt oder nicht.
Genau, und man begleitet sozusagen die Interessenten, potenzielle oder die schon generierten Interessenten, beim Herausfinden, ob das Produkt oder die Leistung was für sie sein könnte.
Genau, man hilft denen sozusagen zu kaufen.
Genau, im besten Fall. Oder auch nicht zu kaufen.
Ja, ja.
Und ist dabei aber alles andere als neutral.
Würde ich auch sagen. Also das ist natürlich eine Frage, was bist du für ein Typ? Es gibt Leute, die sind da neutraler. Natürlich bist du nicht wirklich neutral. Ja, da ist jetzt die Frage, wie neutral kannst du sein, wenn dein persönliches Einkommen davon abhängt. Aber das ist ja dann wieder die andere Frage, was ist die langfristige Konsequenz, wenn der Kunde merkt, du hast ihm was verkauft, obwohl du es besser wusstest? Dann wird er das nur einmal machen, ja. Und obwohl du die bessere Alternative für ihn gewusst hast, die nicht von dir kommt, hast du ihm die nicht gesagt.
Da spielt dann wahrscheinlich auch, ich nenne es mal Vertriebsethik mit rein, was tippe ich auch heute nicht Thema ist.
Noch nicht, aber es geht im Wesentlichen natürlich auch um so eine Frage wie, okay, der Kunde kommt und sagt, ich will Postkartenwerbung machen, ich kann das, ich bin ein Postkartenwerber, stelle aber fest, wenn ich mir das angucke, was der da macht, dass ich sagen kann, das ist der letzte Blödsinn. Sage ich dem das jetzt? Und lass sozusagen den Auftrag in Anführungszeichen liegen und schick den woanders hin, weil ich nichts anderes habe von mir aus. Oder mache ich diesen Auftrag und sage, wunderbar, machen Sie mal, ich mache Ihnen 20.000 Postkarten, wir verteilen die, alles gut. Obwohl ich schon weiß, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren wird. Und das ist die Frage der persönlichen Ethik. Und ich glaube, die hängt sicherlich auch ein Stück davon ab, wie erfolgreich ist jemand, wie arbeitet er, was hat er für, sozusagen, für ein Selbstbild, ob er akzeptieren kann, dass es besser mal ist, einen Auftrag liegen zu lassen, ihn nicht zu machen, als jeden Auftrag zu machen, wenn ich besseren Wissens schon weiß, dass ich ihn eigentlich nicht gut machen kann für den Kunden. Ja.
Vielleicht können wir hier gleich mal mit einem Vorurteil aufräumen. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Früher hieß es ja häufig so, oh, du kannst gut reden, du kannst gut verkaufen. Kennt ihr das schon mal gehört?
Ja, klar.
Und ein guter Verkäufer, wirklich ein guter, Betonung hier, Verkäufer, sollte nicht unbedingt gut reden können, sondern er sollte noch sehr viel besser zuhören können. Und das heißt, er sollte die richtigen Fragen stellen. Ja, weil wenn er nämlich Fragen stellt, und zwar die richtigen Fragen und weiß, was sucht denn genau der Interessent, nur dann kann er ihm auch, wie gesagt, ethisch einwandfrei beraten und ihm helfen, die richtige Entscheidung zu fällen, die vielleicht dann unter Umständen nicht sofort immer für ihn ausfallen muss, aber vielleicht im zweiten Schritt. Ja, und weil er gut qualifiziert und schaut, hey, passt das jetzt gerade gut, dann wird sich das wahrscheinlich auch nachhaltig dann durch, wieder durch Empfehlungen weitertragen. Ja, was nicht heißt, dass man zu viele Fragen stellen soll und die Kunden oder Interessenten alle vergrauen soll. Um Gottes Willen kann es um gar nicht. Nur, ich wollte mal gleich dieses eine Vorurteil nochmal zur Sprache springen. So dieses typische, oh, du kannst gut quatschen. Dann, also ich kenne Verkäufer aus meiner Vergangenheit, die haben teilweise die Kunden so zugetextet, dass die manchmal gesagt haben, um Gottes Willen, wir sagen ja, weil sie so viel quatschen, aber haben dann nie wieder was gekauft. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache.
Mhm. Ja, genau, da gleitet es dann auch schnell, finde ich, ins Schmierige ab.
Genau.
Ja, das habe ich auch schon erlebt, Thema Krankenversicherung und Autos.
Okay.
Nee, wirklich, also in beiden Fällen habe ich das wirklich erlebt, wo das so ein totaler, oh, wo du dich schon graulst, wenn du die Nummer siehst, weil du weißt, dir wird jetzt einfach ein Ohr abgekaut, egal was du machst, selbst wenn du schon gekauft hast.
Ja. Ja, ich glaube, dass da ganz viele sitzen, es ist doch auch klar, auf eine Art, wenn jemand sehr unter Druck steht, ja, vielleicht verdient er nur Geld, wenn er was verkauft. Vielleicht hat er sozusagen so eine Art Dauerultimatum in seiner Firma, ja, gibt's jeder, der nicht verkauft, nach 2 Quartalen fliegt raus. Und aus dieser Angst heraus habe ich schon viele gesehen, die dann gesagt haben, ach, mein Hemd ist mir näher als die Hose vom Kunden, jetzt ich verkaufe ihm das jetzt einfach, Punkt, wenn ich es irgendwie hinkriege. Und viele verwechseln eben auch die Menge der Argumente mit der Qualität. Also das muss nicht heißen, dass ich jemanden überzeuge, nur weil ich ihn eben, wie Petra sagt, von vorne bis hinten zutexte und der kann gar nicht mehr Luft holen. Ja. Also das ist sicherlich eine spannende Frage. Aber das, um mal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, für mich ist der Unterschied, Marketing beschäftigt sich mit dieser großen Gruppe, Vertrieb beschäftigt sich eben mit dem Einzelnen, denen zu helfen, durch diesen Kaufprozess sich durchzumanövrieren, wie so eine Art Pfadfinder, ja, also im ursprünglichen Sinn, also der den Pfad mit dem Kunden läuft und guckt, ob er ihm helfen kann, an der richtigen Stelle Rat zu geben. Also eher ein beratender Verkäufer. Ich muss aber auch sagen, dass das dient vor allem oder nutzt vor allen Dingen dann, wenn man im Vertrieb ist von Produkten, die häufig gekauft werden von den Personen, also ich eine bestehende Kundenbeziehung habe, die ich nicht kaputt machen will durch eine andere Vorgehensweise. Ich kann natürlich auch einfach sagen, ich verkaufe dem jetzt was, ich lerne jetzt Abschlusstechniken und so, ja, und ich gehe jetzt hin und verkaufe ihm was. Nach mir die Sinnflut, weil ich den möglicherweise sowieso nicht wiedersehe. Und das ist sozusagen die alte Diskussion zwischen Hard Selling auf der einen Seite und beratendem Vertrieb auf der anderen Seite.
Ich kenne das als anhauen, umhauen, abhauen.
Ja, das sind die jetzt mal von den Strukturvertrieben kommt, von wie oft kauft ein Mensch in seinem Leben eine Krankenversicherung zum Beispiel. Ja, das ist nicht häufig der Fall. Wenn ich jetzt, das soll nicht den Leuten Tor und Tür öffnen, dass sie so verkaufen, aber es ist sozusagen durchaus nachvollziehbar, dass die in ihrer Vertriebsstrategie sagen, naja, wenn ich dem jetzt nichts verkaufe, dann sehe ich den nicht wieder. Das gleiche gilt vielleicht auf dem Markt. Ja, wenn ich jetzt so ein Marktverkäufer bin, ich verkaufe da auch was, dann kann es durchaus sein, dass sie sagt, wenn der jetzt weiterläuft und ich überzeuge den jetzt nicht jetzt zu handeln, dann kommt der nicht wieder. Ja, also wenn ich ihn jetzt nicht sozusagen zum Kauf bringe, dann kann ich nicht darauf rechnen, dass der eine Stunde später wieder dasteht. Und das ist so eine, sagen wir mal, so ein Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. Die meisten werden aber ja, die uns zuhören, mit hoher Wahrscheinlichkeit komplexere Dienstleistungen oder Produkte verkaufen und die Kundenbeziehung wird mehr als ein Kauf pro Lebenszeit des Kunden beinhalten. Und da ist dann meistens schon ratsam, eben nicht zu sagen, oh, ich mache jetzt Hard Selling, ich verkaufe dem jetzt mal ganz schnell, drück den Verkauf durch, das funktioniert da eben nicht so besonders gut. Ja. Mhm. Deswegen unser Rat, da eher den beratenden Ansatz sich zu überlegen. Auch aus dem Grund raus ist ja ganz klar, das hat ja, da gibt es ja keine Frage, hat sich auch nichts verändert. wie will ich denn selber behandelt werden? Und wenn ich ein Kunde bin irgendwo, will ich auch nicht, dass man so mit mir umgeht, wie es viele Hardseller sozusagen tun. Und das ist auch der Grund, warum eines der am häufigsten verkauften Produkte in Deutschland, die Versicherungsleistungen unterschiedlichster Art, von Hausrat über Auto oder Lebensversicherung, das sind ganz häufig gekaufte Produkte und keiner will die Verkäufer sehen. Mhm. Ja, der Erfolg der Direktvermarkter dort, wie Kosmos Direkt und Hannoversche Leben und wie die alle heißen mögen, der kommt eben unter anderem daher, weil die gesagt haben, bei uns hast du keinen Verkäufer, du kriegst ja einfach Rat. Und wenn du es kaufen willst, kaufst, wir machen dir einen günstigen Preis und den Außendienst, den ersparen wir dir. Das ist in Deutschland ein sehr erfolgreiches Argument, weil die Leute wollen diesen Außendienst leider eben nicht mehr sehen, weil die über Jahrzehnte gesagt haben, naja, ich verkaufe dem jetzt was, ja, und dann sehen wir mal weiter.
Ich habe ganz kurz ein Beispiel dazu. Mhm. Manchmal kommt der Außendienst auch durch die Hintertür auf dich zu. Neulich hat mir ein Freund erzählt, er wollte zur Bank, weil die Bank hat ihm angeboten, ja, hatten sich anderthalb Jahre nicht gesehen, von wegen, ach, wir können ja mal über eine Erweiterung des Dispos sprechen, kommen Sie doch mal vorbei. Okay, ja, geht vorbei. Und dann sagt dieser nette Bankberater, Mensch, wir hatten doch schon mal das Thema Berufsunfähigkeit. Ja, aber steht für mich nicht zur Debatte. Und dann wurden in die Angst führende Fragen gestellt. Und aus diesem einen netten vielleicht Dispo-Erweiterungstermin wurde dann fast anderthalb Stunden, wo der den ungewollt zugetextet hat und ihm eine Berufsunfähigkeitsversicherung aufschwatzen wollte von einer renommierten Bank. Ja,
ja, was? Ich glaube, das ist was, was
das
wir alle...
Das mussten wir in den 90ern schon machen, Entschuldigung.
Ja, es ist nur schlimmer geworden, Andi. Also die Zeiten, wo du bei der Deutschen Bank warst...
Es war nicht mal die Deutsche.
Nee, aber es ist ja egal, da können wir ja auch...
Wieso, du hast doch gesagt, renommiert.
Okay.
Das hätte ja nur die Deutsche sein können, meinte sie. Ja, aber die Zeiten haben sich insofern verändert, weil der Druck, der dort gemacht wird, immer größer wird und die Banken verspielen meiner Meinung nach ihr größtes Pfund. Nämlich, dass ich erstmal grundsätzlich meiner Bank vertraue. Wenn ich jetzt denke, jedes Mal, wenn ich da hingehe, wollen die mir noch ein weiteres Produkt verkaufen, dann wird das dazu führen, dass ich eines Tages sage, nö, lass mal gut sein, wenn die Bank kommt. Mhm. Schreiben Sie mir was per Post, ansonsten rufen Sie mich nicht an und Kontakt möchte ich mit Ihnen nicht, geben Sie mir einen Automaten, wo ich meine Geschäfte erledigen kann. Mhm. Die berauben sich ihres größten Wettbewerbsvorteils, nämlich dass die Leute grundsätzlich einer Bank eher vertrauen als einem anderen Verkäufer von Produkten. Ja.
Und by the way, der hat natürlich nichts gekauft.
Und wird auch nicht. Also es wird ja bei ihm auch negativ bleiben. Es ist ja eben nicht, dass man sagt, ich wollte da was kaufen und dann haben die mich beraten, sondern für mich ist eine Bank erstmal jemand, der mit Berufsunfähigkeitsversicherung eigentlich nichts zu tun hat, ja.
Mhm. Naja, klar, aber das ist jetzt, da kommen wir vielleicht ein Stück weit vom Thema ab, ja auch dieses Cross-Selling und das haben sie uns damals auch eingetrichtert, wenn einer an den Schalter kommt und möchte, für die Jüngeren, sowas gab es damals noch, Fremdwährung tauschen, dann sollst du ihm sagen, ist doch blöd, nimm doch gleich eine Kreditkarte.
Mhm. Was übrigens, by the way, das noch ein vernünftiges Argument sein könnte.
Ja,
zu sagen, komm, hast eine Kreditkarte, kann dir zwar einer stehlen, aber damit kann man wahrscheinlich nichts anfangen, kannst du sperren lassen, das ist nicht wie dein Geld, das ist dann weg. Und du kannst eben nur die Währung, musst du nur bezahlen, die du auch verwendet hast, die Mengen, die du verwendet hast und nicht im Vorfeld $2,000 tauschen. Am Schluss kommst du mit Dollar wieder zurück, doppelt die Gebühr und so. Da könnte ich ja sogar noch einen Nutzen drin sehen, jemand eine Kreditkarte anzubieten. Aber wir reden ja jetzt über Produkte, die eigentlich nicht zur Bank gehören. Also, dass man vielleicht eines Tages dort Staubsauger auch noch verkauft, weil man sagt, da können wir auch noch Rendite mitmachen. Das ist aber...
Reibheisen, ne? Ich hätte gern ein Girokonto, ein Sparbuch und 8 Pfund Dünger.
Genau.
Ich denke, ein Punkt ist hierbei ganz offensichtlich, ja. Nämlich, ich meine, das mit der Fremdwährung und der Kreditkarte ist ja ein sehr praxisnahes Beispiel, was auch durchaus ein positives ist, ja. Wenn man die richtige Frage stellt. Wenn man zum Beispiel fragt, fahren Sie in Urlaub? Ja, bleiben Sie länger? Und haben Sie schon mal über das Thema Sicherheit nachgedacht? Wieso? Ja. Und dann eine Frage stellt und abwartet, wie ist denn das Interesse und die Resonanz? Nur bei dem war das ja mit der Berufsunfähigkeit von vornherein kein großes Interesse. Ja, und der hat trotzdem weitergemacht. Also zeigt wieder die richtigen Fragen. Wenn er jetzt wirklich im Moment vielleicht Leute in seinem Umfeld gehabt hätte, wo einer berufsunfähig geworden wäre, hätte ja sein können, dass der Zeitpunkt ein ganz anderer für ihn gewesen wäre und auch der Schmerz ein ganz anderer zu handeln. Ja, also die Motivation. Ja,
ja. Ja.
Frage stellen. Also ja, ich meine, es ist ja nicht schlecht, auch in vielen Läden bei MacPaper zum Beispiel, diesem Bürohändler oder Schreibwarenhändler, wird man auch immer an der Kasse gefragt, möchten Sie noch unseren mitnehmen und unseren blinkenden Stift oder Schneemann oder Papier oder Briefmarken, ja?
Ach, und bei euch auch? Natürlich. Ich dachte bloß, das wäre eine engagierte Verkäuferin bei uns.
Nee, die haben die trainiert, Andi. Ja, ja. In allen Geschäften müssen die Frage stellen nach dem blinkenden Weihnachtsmannstift.
Und immer
oder so.
Wieder, ob du 3 Tage hintereinander dahin gehst. Ich habe dann teilweise vor Weihnachten auch gesagt, ich war gestern schon hier, nein, danke. Und ich möchte auch die Werbung nicht mehr mitnehmen. Die hatte ich auch schon. Ah, okay. Aber wie ein Automat rattert die das runter. Ja. Fakt ist, unterm Strich wird wohl mehr verkauft werden. Sonst würden die das wohl nicht tun. Also, und sie müssen es ja tun. Ja?
Falls, das nicht eine ganz fiese Art von Mitarbeiterquälen ist.
Genau, das ist es, denke ich.
So, also Andi, hilft dir das ein bisschen, das einzuordnen?
Ja, im Grunde ja. Also es ist wieder mal, wie wir schon so oft feststellten bei anderen Themen, ein notwendiges Übel. Aber ich meine, ist ja auch klar, wenn wir im Marketing gut sind, ich kann es mir ja auch schönreden, also wenn wir im Marketing gut sind und die Leute kommen, dann muss es ja weitergehen. Im Grunde genommen ist es dann ja so, wenn ich das richtig verstehe, dass man sagt, okay, erst wenn das Marketing das so weit gebracht hat, dass dich jemand anruft, kontaktiert und kommt ja, wenn man so will, das wirklich Wichtige.
Genau.
Insofern müsste man festhalten, dass Vertrieb das wirklich Wichtige wäre, oder?
Beides. Plus ich denke, das beste Marketing nutzt dir nichts, wenn der Vertrieb dann Mist baut.
Ja.
Ja, es bedingt sich ja sozusagen in beiden Richtungen. Ja. Das Marketing hat ja nicht die Aufgabe, Anfragen zu generieren. An sich.
Ach so.
Moment, bin noch nicht zu Ende. Anfragen zu generieren aus der falschen Zielgruppe ist ganz schlimm, weil dann der Verkäufer mit Leuten sich unterhalten muss, die das Produkt nicht haben wollen, was er hat. Sondern es muss passen. Also die Anfragen, idealerweise ist auch die Webseite oder was immer man, Broschüre oder was immer man hat, ist ein Filter, um alle potenziell Interessierten auszufiltern, die nicht in Frage kommen. Und nur die, die in Frage kommen, mögen bitteschön dann anfragen. Um mal ein Beispiel zu nennen. Wenn ich jetzt, manchmal ist so, ich gucke auf Webseiten beruflich, weil ich bestimmte Sachen suche, die ein Kunde haben möchte. Und ich weiß manchmal auch nicht, was die Sachen aktuell im Moment kosten. Und dann gibt es Webseiten, wo dann da nur steht, nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf, dann sagen wir Ihnen, was es kosten wird.
Oh, kenne ich.
Das führt bei mir zu.
Nein, es war so Handtücher mit Firmenlogo genau. Und so.
Ja, ja, kenne ich. Statt dass da einfach eine Staffel drin steht, wo drin steht, ein Handtuch 50 Euro, ab 20 Handtücher, keine Ahnung, 10 Euro, ab so und so viel Handtücher, so und so viel, steht da einfach, machen Sie jetzt eine Anfrage. Und dann wissen wir alle, die wir ein bisschen älter sind als 12 Jahre, dass sobald ich da irgendwas ausfülle, möglicherweise ich dann irgendeinen penetranten Telefonmarketing-Menschen oder sonst wen am Telefon habe, der mir dann da mal in diese Handtücher verkaufen will. Also gehe ich dann als interessierter Mensch, als Mittler vielleicht zwischen Kunde und einem Auftraggeber, zu einer anderen Webseite, weil ich auf der Suche nach Informationen bin, die mich befähigen zu entscheiden, will ich da überhaupt kaufen. Wenn da jetzt meinetwegen stehen würde, wir liefern ab 20.000 Handtüchern und ich brauche so viele gar nicht, dann weiß ich sofort, okay, der ist jetzt nicht der richtige Anbieter für mich. Das ist aber toll, weil das führt dazu, dass ich nicht deren Vertriebsorganisation beschäftige mit meiner Anfrage über 20 Handtücher. Ja? Und das ist das, was auch meiner Meinung nach die Webseite leisten kann und muss, die auszufiltern, die sich fürs Thema interessieren, aber aus welchen Gründen auch immer sowieso nicht in unserer Zielkundenprofil passen. Also meinetwegen, die sagen, ich will eine Leistung oder ich will so umsonst. Gibt's ja. Ja. Oder ich will eine Leistung, aber ich will sie anders definiert, als wir sie anbieten. Und ich bin nicht bereit, von meinen Anforderungen abzugehen. Oder. Ja. Und das ist das, was eine Webseite macht. Sie generiert bestenfalls die Anfragen von den Leuten, die idealerweise in unser Zielkundenprofil passen.
Obwohl andererseits, ich fände es ja gar nicht schlimm, wenn mich da ein Experte zurückruft und berät.
Wenn er dich wirklich berät, ja.
Ich finde es deshalb so ätzend, weil ich warten muss.
Die Informationen zu bekommen?
Ja.
Ja, das ist auch ein Teil. Das sind natürlich verschiedene Gründe. Bei mir ist so, dass ich weiß, ich komme dann da an deren CRM und dann verfolgen die mich bis zum Ende meiner Tage. So ein bisschen wie bei Amazon, wenn der Cookie gesetzt ist, dass der dann sagt, oh, Kinderbuch bestellt. Und jetzt quälen die mich immer von, wir empfehlen den Kinderbücher, die E-Mails über die neuesten Kinderbücher. Und wir haben überhaupt keine Kinder. Und nur weil ich für Patenkind ein Buch bestellt habe, kriege ich die nächsten 20 Jahre diese Informationen auf meiner Amazon-E-Mail und Webseite. Das ist ein bisschen nervig. Da müsste man auch sagen können, das ist ein Einmalkauf, der interessiert mich überhaupt nicht. Ich verschenke den nämlich weiter und deshalb haben sie irgendwie noch nicht verstanden. Und bei
vor allen Dingen jetzt gerade jüngst, da wir uns ja hier über Skype unterhalten, sehr clever finde ich auch, man bestellt ein Headset, man bekommt es. und man bekommt weitere Angebote. Ich habe aber schon eins und die einzigen, die das wissen, seid ihr.
Genau. Ja.
Genau.
Und das sind so die Sachen, wo ich sage, dass wenn ich jetzt sage, jetzt hast du ein Headset, jetzt habe ich noch was anderes, ein Stück extra Software oder jetzt ein Abo, weil du ja jetzt mit dem Headset so viel telefonieren kannst, völlig anstrengungsfrei. Ja, das wären ja intelligente Sachen, aber manchmal ist es dann eben doch, dass die Welt komplexer ist als die Algorithmen dahinter. Und wäre es wirklich so, da ist ein Berater, also ich meine, das ist wirklich einer, der mich berät und danach nicht quasi terrorisiert, dann würden sehr viel mehr Leute solche Sachen ausfüllen. Es ist so ein bisschen wie im Kaufhaus. Ich will eben nicht in den Laden reingehen und dann stehen da keine Preise im Fenster. Und wenn ich dann da drin bin, dann fühle ich mich als potenzieller Kunde da genötigt. Ach, jetzt frage ich mal. Und danach lässt er mich da vielleicht nicht mehr aus seinen Klauen. Und dieses Gefühl haben die Kunden, glaube ich, auch immer.
Man also will nicht bedrängt werden. Man möchte das Gefühl haben, selber entscheiden zu dürfen.
Witzig, das hatte ich vorhin am Bahnhof Potsdamer Platz.
Ja.
Da bin ich bei so, ist kein Flachs jetzt, also weil das wirklich genau das war. Und ich habe deswegen dort nicht gekauft. Nun wissen wir ja alle, ich sehe super aus, aber ich sehe nicht so gut. Und da wollte ich gucken, was kostet das Zeug hier?
Konntest du nicht sehen?
So, genau, bin da so ein bisschen näher rangegangen und wurde sofort angequatscht und fand es so blöd, dass ich weitergegangen bin. Wirklich, weil ich wollte nur mal gucken, A, wie sieht es aus und B, was kostet das? Das nur am Rande. Aber was ich fragen wollte, weil wir gerade bei solchen, nenne ich es mal, Maschen sind, das finde ich auch das allerletzte. Wir hatten ja damals mal erwogen, neue Praxisräume zu suchen.
Ja.
Und wenn dann irgendwelche, ich brauche kein Schimpfwort, denn es gibt ja eins, Makler, dann hergehen und sagen, ja, hier die und die Wohnung so und so, Lage da, und geben dann nicht die Adresse an, dass man da anruft.
Ja.
Ich weiß.
Ich meine es so blöd. Wie beurteilt ihr das? Ist das jetzt super clever und ich kapiere es nicht? Mhm. Oder ist das genau, was ich denke, nämlich Schwachsinn?
Also ich glaube, dass das sozusagen der Grund dafür Angstmotivation ist.
Mhm.
Wenn ich dem jetzt verrate, dass das in der Hauptstraße 12 ist und der fährt da vorbei und sieht, was das für eine Bruchbude ist, dann oder was da neben dem Haus ist oder was vor dem Haus los ist oder was der Kuckuck was, dann kommt er nicht zum Besichtigungstermin. Mhm. Wenn er aber da anfragen muss und kommt zum Besichtigungstermin, dann können wir ihn ja vielleicht in einen Mietvertrag oder Kaufvertrag drücken, obwohl er das gar nicht wollte. Beziehungsweise der könnte den Besitzer oder den wirklichen Vermieter, in Anführungszeichen, Verkäufer, genau, direkt kontaktieren, genau, und dann nimmt er mir meine Provision weg.
Genau.
Mhm.
So, und ich selber, wie soll ich sagen, ich denke ja nicht in solchen Kategorien und finde, wenn einer, wenn er wirklich diesen Job des Maklers wahrnimmt und sagt, so, pass mal auf, Andi, du möchtest jetzt eine neue Praxis mieten, jetzt sag mir mal, welche Anforderungen du stellst, bla bla bla, und dann hingeht und sagt, in dem Preisrahmen und für dieses Ding, da suche ich dir jetzt von den vielen 100 potenziellen Gewerbeimmobilien, die da zur Verfügung stehen, diese 4 Stück, 3 Stück, was auch immer aus, die passen. Und dann guckst du dir die an und dann bezahlst du am Schluss dafür, dass du das nicht machen musstest, hunderte von diesen Dingern, Exposés lesen und Verträge und. Und dann kannst du das Ding anbieten. Dafür ist der Tausch Provision gegen Zeitersparnis durchaus angemessen.
Genau.
Aber das Grundsätzliche, das ist eben genau wie auf dieser Webseite. Fragen Sie an, wenn Sie mehr wissen wollen, weil wir werden Sie nicht verraten. Da spätestens, wenn der mein Angebot vorliegen hat, wird er ja dann eh den Preis sehen. Also ich kann verstehen, dass man nicht für alles, wenn man verschiedene Preise für verschiedene Kundengruppen hat und so, dass man nicht vielleicht alles irgendwo ausposaunt, wie machen wir denn unser Pricing? Aber es gibt durchaus Informationen, wo ich weiß, die Kunden hätten die gerne, bevor sie anfragen, damit sie uns einordnen können. Oder wir müssen ihnen zumindest erklären, wer bist du denn, wenn du mein Kunde bist? Was für eine Struktur von Unternehmen bist du oder was für eine Größe bist du oder was für eine Art?
Mhm.
Mhm.
So, und ich weiß nicht, ob das so als Überblick reicht, zu sagen, Marketing beschäftigt sich mit der Menge, hat den Job, qualifizierte Interessenten, möglichst Anfragen zu generieren aus dem Marketing Aktionen, egal welche das nun sind. Für viele von den kleineren ist das natürlich wahrscheinlich die Webseite und die Vorträge und was man so macht. Und der Vertrieb hat dann den Job, denjenigen durch einen Verkaufsprozess, Kaufentscheidungsprozess zu führen, um ihm dann zu helfen, dass er entscheiden kann, kaufe ich das da oder nicht. Und dazu gehören natürlich die vertrauensbildenden Maßnahmen, die entsprechenden Argumente, warum mein Produkt, warum nicht das andere, diese Dinge gehören dann natürlich dann dazu, klar.
Die richtigen Fragen, das exzellente Zuhören etc., gute Kommunikationsfähigkeiten.
Genau.
All das.
Mhm. Und das besprechen wir unter anderem in den nächsten Folgen und in diesem Jahr, richtig?
Genau. Und ich denke mal, ich mache mal ein Announcement, was wir nächste Woche machen.
Announce mal.
Mhm. Nämlich die Frage, jetzt haben wir den ersten Kontakt, was machen wir denn da im ersten Kontakt mit diesem Menschen?
Mhm.
Ja, also da kam die Anfrage, da sagt jemand, hallo, ich will mehr wissen und wie machen wir jetzt weiter?
Mhm.
Also das Marketing hat funktioniert, wir haben eine voraussichtlich qualifizierte Anfrage und was machen wir jetzt? Vertriebler dann, wir setzen uns den anderen Hut auf, sind plötzlich Verkäufer, was machen wir jetzt? Und das würde ich gerne nächste Woche machen.
Okay.
Ja? Wunderbar, logische Reihenfolge.
So sehr. Tja. Dann bis dann. Tja, Mensch, ist ja mal ein ganz anderes Feeling, ne?
Ja,
wir,
ne?
Wir sehen uns nicht.
Ja.
Mein Nachhauseweg ist nur ein Klick weit.
Mhm.
Ja. Oh, gucken wir mal. Ja. Aber keine Bange, GFM wird, nehme ich mal stark an, überwiegend immer noch live stattfinden, denn, und ich hoffe, das hört man auch, wir sehen uns ja gerne, wie ihr uns auch gerne hört. Stimmt's?
Jawohl.
So soll's sein, genau. Und außerdem fehlt uns der Dennis, der ja unseren Tonschnitt macht. Und der ist ja auch ein Teil von unserer GFM-Sendung und der ist jetzt nicht dabei, weil wir ja jetzt die elektronischen Hilfsmittel hier nutzen im Moment.
Genau, und dein Blick auf die Uhr verrät uns, dass wir sein wildes, mit den Armen gestikulierendes, unhörbares, ihr müsst zum Schluss kommen, dieses Mal nicht hatten. Aber ich bin sicher, das hat auch nicht geschadet. Ja, wir kriegen das in den Griff. Egal, was es ist. Stimmt's?
Jawohl.
So soll es sein.
Allen Hörern und Hörerinnen natürlich noch einen super Start in das neue, tolle Jahr. Vielleicht wird es ja das Vertriebsjahr schlechthin.
Ich bin sogar sicher. Also, Andi.
Ja.
Okay, auch für dich, Andi.
Danke. Gut, dann lege ich mich wieder hin und wir freuen uns auf die nächste Woche.
Okay, super, wir auch. Ich mich auch.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss und nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen. Guerilla FM.